Ja, Frau Koppen, Ihr Schwerpunkt liegt unter anderem auf der Erforschung religiöser Räume. Sie waren selbst erst vor kurzem in der Stadtkirche in Wittenberg. Wie haben Sie den Kirchplatz rund um das antisemitische Schmährelief und auch die 1988 an der Kirche angebrachten Kontextualisierungen durch die Bodenplatten und den Aufsteller wahrgenommen?
Nun, also als ich begonnen habe, mich damit auseinanderzusetzen, habe ich natürlich erstmal eine Bildrecherche gemacht und dabei ist mir schon gleich aufgefallen, dass da irgendetwas nicht stimmt. Also ich bin da relativ unbeleckt rangegangen und habe gesehen, was ist denn hier los? Die Fassade passt so überhaupt nicht zu diesem Relief. Es wirkt geradezu ausgeschnitten, als ob man Copy-Paste das Ganze an die Wand eingefügt hätte. Und das passt tatsächlich auch zum historischen Vorgang dieses Reliefs. Also es ist umgesetzt worden, es ist mehrfach neu kontextualisiert worden. Und darüber muss man sich Gedanken machen, warum es so lange so intensiv behalten wurde. Der Platz ist wiederum eine ganz eigene Angelegenheit. Also man muss sich bei diesem Gerichtsurteil, das jetzt ergangen ist, vor Augen führen, dass es zwei Aspekte gibt, die einen so ein bisschen besorgen können. Zum einen wird ganz deutlich gesagt, dass es dem Schuldner, also derjenige, der eine Beleidigung ausspricht, überlassen werden muss, wie dieser Störungszustand, also die Beleidigung, die das Gericht ja auch bestätigt hat, beseitigt wird. Das ist das eine Problem, was es hier gibt. Zum anderen wird im Gerichtsurteil gesagt, ich zitiere kurz, die Beklagte hat in jedem Fall bis zum 11. November 1988 bestehenden rechtsverletzenden Zustand, aber dadurch beseitigt, dass sie unter dem Relief eine nach den örtlichen Verhältnissen nicht zu übersehende in Bronze gegossene Bodenplatte mit den oben dargestellten Inschrift enthüllt und dazu eben auch noch der Aufsteller kommt. Ich habe mir eine Gruppe, mit der ich sowieso unterwegs war, aus gemischtem Publikum, also Deutsche, Briten und Chinesen, teilweise vollkommen uninformiert, mit auf diesen Platz genommen und mal nachgeschaut, wie sie reagieren und was sie sehen. Das Ergebnis war, sie sehen nichts. Denn diese Bodenplatte ist aus der Position, in der die Mehrheit der Menschen, nämlich von der Touristenstraße aus, zu dieser Kirche kommt, überhaupt nicht sichtbar. Das heißt, diese Kontextualisierung fehlt. Nun muss man sagen, das Relief ist jetzt nicht super sichtbar, es hängt in 4 Metern Höhe, aber man sieht es von der Straße, über die sich die meisten Menschen bewegen, äußerst gut. Und das ist das Problem. Also es wird der gesamte Raumkontext vergessen, es werden die Bewegungsmuster der Menschen nicht großartig beachtet und beide Kontextualisierungen, die hier angesprochen werden, sind direkt vor der Kirchenwand. Das bedeutet, man muss wissen, dass sie da sind. Man muss sie aktiv aufsuchen. Man muss in ihre direkte Nähe kommen, um sie überhaupt sehen und wahrnehmen zu können. Denn von Weitem, wenn man es überhaupt sieht, sieht das Bronzedenkmal aus wie ein Gullydeckel. Wenn man dann vor diesem Aufsteller steht, der auch nur halb so groß ist wie alle anderen in der Stadt, dann steht man so nah an der Kirchenwand, dass man von dem Relief nur noch den Schweinebauch sieht.
Dieses Relief stammt ja vom Ende des 14. Jahrhunderts und wurde 1570 durch einen Zusatz verschärft, der auf Luthers judenfeindliche Schrift vom Schem Hamphoras Bezug nimmt. Wie genau hängt denn diese Schrift von Luther mit der Wittenberger Schmähplastik zusammen?
Da fand eine Bedeutungs- und auch eine Richtungsumkehr statt. Also es wird tatsächlich viel über die Installation dieses Reliefs diskutiert. Die genaue Datierung weiß man nicht. Aktuell geht man so von um 1290 aus, weil das mit den restlichen Plastiken, die es im Bildprogramm der Kirche gibt, übereinstimmt. Es wurde auch lange behauptet, dass es vielleicht mit den Judenvertreibungen zusammenhing. Das macht natürlich wenig Sinn, denn der Sinn hier war zum einen ein Populismus. Es ging bei diesem Relief nie um die Kommunikation mit den Juden, sondern es war immer eine Kommunikation über Juden. Das heißt, der Adressat waren andere Christen. Trotzdem hat das Ganze auch einen gewissen Drohcharakter, denn tatsächlich war auf der Seite, wo das Relief ursprünglich hing, auch immer die Ansiedlung von Juden vorhanden. Also wir wissen, da ist jetzt die Jüdenstraße, die war im 15. Jahrhundert schon die Jodenstraße und davor war dort auch das Judenviertel. Das heißt, die Juden waren auf der Seite, wo das Relief war, immer vorhanden und sie waren auch durchaus Ansprechpartner. Nun hat man das Ganze, nachdem immer weniger Juden in der Stadt waren, umgedreht. Denn 1536 durften Juden sich in Gesamtsachsen gar nicht mehr aufhalten. Und das ist auch eines der Hauptprobleme bei Luther, denn der gute Mann kannte eigentlich keine Juden. Also in seiner Umgebung war das mit der Judenverfolgung schon so weit fortgeschritten, dass die Juden aus dem Bild der Gesellschaft fast verschwunden waren. Man muss sich vorstellen, zu dieser Zeit gab es im gesamten Raum nördlich der Alpen schätzungsweise nur noch 50.000 Juden. Dementsprechend gestreckt war das Verhältnis. Und das heißt, es haben sich sehr, sehr viele Stereotypen durchgesetzt. Das ist der sogenannte Antijudaismus. Das heißt, es ist ein Judenhass, der aus der Religion heraus motiviert ist. Und den finden wir auch bei Luther. Und man sagt das jetzt im allgemeinen Sprachgebrauch als so, es sei Antisemitismus. Jetzt mal rein historisch ist das nicht völlig korrekt. Der Antisemitismus stammt aus der Rassentheorie, der kommt später. Antijudaistisch ist Luther gewesen. Und nun waren halt zu diesem Zeitpunkt keine Juden mehr da, die man ansprechen konnte. Also hat man bei der Renovierung der Kirche das Relief auf die andere Seite umgesetzt. Und dort ist es jetzt auch noch heute, und das ist eben der Ort, an dem die Christen vornehmlich hergelaufen sind, auch auf diese Einkaufsstraße, die eben dort, wo die Juden gelebt haben, ursprünglich weiterhin Bestand hatte. Und damit ist das Ganze eine Demarkation geworden. Ja, also wir stellen uns vor, wir haben den Kirchhof, der früher ein Friedhof war, die Kirche, und direkt dahinter war immer das jüdische Gebiet. Und das wurde auch so wahrgenommen, als die Juden nicht mehr da waren. Man kann sich das vorstellen, das ist durch diese Inschrift ein Warnschild geworden. Geben Sie Acht, gehen Sie nach rechts, verlassen Sie christliches Gebiet. Und das Ganze ist also dadurch erst, es war vorher schon problematisch, aber sagen wir es mal, es war aus seiner Geschichte heraus hauptsächlich negative Werbung. Mit diesem Zusatz, der auf einer Schmähschrift von Luther basiert, ist das Ganze halt offensiv zu einer antijudaistischen Beleidigung geworden.
Jetzt haben Sie gerade schon erwähnt, dass das Schmährelief umgehangen wurde. Wir haben jetzt auch schon gesprochen über die Entscheidung des Bundesgerichtshofs, ja, der eben entschieden hat, dass das Relief rechtlich gesehen hängen bleiben darf. Vielleicht können wir noch mal darauf eingehen, wo genau dieses Relief hängt und ob es Ihrer Meinung nach auch möglich ist, beispielsweise BesucherInnen möglich ist, ja, sich mit den zur Verfügung gestellten Informationen ein umfassendes Bild eben über den antisemitischen Kontext des Reliefs zu verschaffen.
Also man tritt von der Touristenstraße in eine kleine Seitengasse und dann direkt auf den Platz der Kirche. Von dort aus ist das Relief in 4 Metern Höhe gut sichtbar. Nun wird natürlich gefragt, ob auch jeder, der das sieht, sofort weiß, dass es einen antisemitischen Kontext hat. Und davon ist in Deutschland durchaus auszugehen. Ob das jetzt jeder Chinese, der vorbeiläuft, sehen würde, ist eine andere Frage. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie ausgerechnet nach Wittenberg reisen, aus touristischen Gründen, ist auch nicht sehr hoch. Nein, das ist überhaupt nicht ausreichend, die Art, in der hier kontextualisiert wird. Wie gesagt, wenn man auf den Platz blickt, sieht man erstmal gar nicht. Man muss ganz nah an die Kirchenwand heran, um diese Kontextualisierung wahrzunehmen. Die Bronzeplatte ist damit eigentlich völlig vernachlässigbar, denn nicht nur ist sie kaum sichtbar, es sei denn, man steht direkt davor, sie ist für viele Menschen auch sehr schwer verständlich. Also sie hat eine komplexe Inschrift in schwieriger Sprache und die Interpretation ist auch schwierig. In der Inschrift heißt es, dass die Juden eben zu ihrem Herrn hinaufrufen. Das ist ein Zitat aus den Psalmen. Und das Ganze sieht halt so aus, als ob eine Flüssigkeit, ein Morast aus den Bodenplatten hinaufdrängt. Das soll eigentlich die negative Erinnerung sein. Also, dass man das Blut der Juden vergossen hat und das ist die Erinnerung aus dem Untergrund. Das kann man leider auch völlig anders interpretieren. Also der Brite, den wir dabei hatten, vergangene Woche zum Beispiel, der hat es erstmal als das Böse, das aus dem Untergrund hervorblubbert, interpretiert. Und da sehen wir schon, das ist ein Problem. Ist das jetzt das jüdische Blut, was vergossen wurde, oder ist es das Böse, was verdeckt wurde? Das stammt aus dem Kontext der 80er Jahre auf, wo man lange über dieses Erbe zu wenig gesprochen hat. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist die Infotafel. Die anderen Tafeln, die es im Ort gibt, sind sehr, sehr groß. Sie sind größer als ich, breiter als ich. Diese Tafel geht mir jetzt mal gerade mal bis zur Brust. Ich bin 1,60 groß, so zum Vergleich. Sie ist also schon mal sehr viel kleiner. Das hat auch was mit Denkmalschutz zu tun, denn um den Denkmalschutz zu erhalten, darf man nur einen bestimmten Prozentsatz einer Ansicht verdecken. Das wäre hier aber sehr leicht zu lösen, denn es wäre tatsächlich sinnvoll, eine solche Infostele einer üblichen Größe nicht direkt an die Wand, sondern hervorzurücken, dahin, wo die Bewegungsströme der Besucher tatsächlich sind. So würde man zum einen das Verdecken verhindern und würde die Stele aber gleichzeitig zugänglicher machen. Und damit wäre die Kontextualisierung hier tatsächlich deutlich verbessert, weil es einfach wahrnehmbarer wird, dass man sofort die Kontextualisierung und das Relief sieht. Das sind alles Dinge, die sich auf den Außenblick beziehen natürlich. Ich habe mit Menschen aus Wittenberg gesprochen, die natürlich von frühester Kindheit schon darauf geprägt werden, was problematisch an diesem Relief ist. Meistens schon, bevor sie es jemals gesehen haben. Das ist natürlich super, dass das innerhalb der Stadt so gut funktioniert. Aber die Stadt hat ja ganz klar ein touristisches Interesse. Und was eben hier auch das Problem ist, wir haben diese nicht wahrnehmbare Bronzeplatte, wir haben die kleine Stele und rundherum sind sämtliche Häuser mit weiteren Plaketten gegenüber protestantischen Größen, aber auch anderen Berühmtheiten. Also zum Beispiel wird von einem Haus behauptet, dort habe der Dr. Faustus gelebt. Dadurch wird dann auch schon die Aufmerksamkeit gestreut. Das heißt, man muss wirklich deutlicher werden. Eine ideale Möglichkeit wäre, das Relief mit einem Gazé abzudecken und dort direkt eine Tafel zu installieren. Das ist aber denkmalschutztechnisch leider sehr schwierig. Aber es muss auf jeden Fall etwas passieren, was den Blick, den der Mensch hat, darauf sofort kontextualisiert. Denn religiöse Architektur ist nicht bedeutungslos. Religiöse Architektur hat den Sinn und Zweck, Ideologie zu reproduzieren und Weltbilder zu transferieren. Und das funktioniert sofort im Moment der Betrachtung. Also sobald Sie auf einen religiösen Raum, auf religiöse Architektur blicken, passiert etwas mit Ihnen. Das wird sofort mit allem, was Sie bisher wissen und erlebt haben, kontextualisiert. Und das bleibt in Ihnen drin. Das heißt, jeder Mensch, der diese Judensau betrachtet, ja, der nimmt auch die Idee der Judensau in sich auf, ob er will oder nicht. Und egal, welche persönliche Haltung er dazu hat. Und das macht es auf lange Sicht und umso öfter man das sieht, akzeptabler. Und das finden wir in diesem Diskurs um das Schmähreliefs extrem oft, dass gesagt wird, ja, die gibt es doch in ganz Deutschland und ganz oft. Und das ist ein Teil des historischen Erbes, das muss man erhalten. Und gerade diesen Drang, und da gibt es ja auch politische Gruppen, die sich extrem dafür einsetzen, das als historisches Erbe zu erhalten, den muss man hinterfragen. Denn das ist schon lange ein Problem des musealen Diskurses, dass man sich darüber Gedanken macht, Sammelwut und Sammellast. Was ist es wert, gesammelt zu werden? Muss man wirklich alles erhalten? Was bedeutet die Geschichte, die man da erhält, eigentlich? Und dann muss man sich bei diesem Relief eben die Frage stellen, wem schmerzt es? Schmerzt es den Menschen, die verfolgt werden größer? Oder schmerzt es den Menschen, die die Verfolger waren? Was verlieren die Deutschen, die Protestanten? Was verlieren sie, wenn dieses Relief kontextualisiert oder sogar tatsächlich irgendwann einmal dekontextualisiert, also abgehangen würde? Ja, wessen Geschichte wird dann ausgelöscht? Ist das, verlieren wir etwas Großes darüber? Ich persönlich würde sagen, ich verliere da gar nichts dran. Es mag Menschen geben, die da enger mit verbunden sind. Das ist dann wieder diese Frage von Täter und Verfolgten. Und das ist auch das Problem mit diesem Teil des Urteils, dass es dem Schuldner überlassen wird, den Störungszustand zu beseitigen. Wir haben nun mal ganz viele Stimmen aus den jüdischen Gemeinschaften, dass dieses Relief weiterhin anstößig ist, weiterhin schmerzhaft ist, weiterhin beleidigend ist. Das wird im Gerichtsurteil ja auch bestätigt. Und der kunsthistorische Aspekt ist gerade auch im Anbetracht, dass es noch genug ähnlicher Darstellungen gibt, durchaus zu vernachlässigen.